des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der das Werk seiner Hände niemals fallen lässt. Der Friede des Herrn sei mit euch. Herzlich willkommen heute Morgen zu diesem Gottesdienst am 11. Sonntag nach Trinitatis. An diesem Sonntag geht es um die Lust, auf der richtigen Seite zu stehen und um die Gnade, auf die richtige Seite gestellt zu werden und um die Frage, ob das eigentlich das Gleiche ist. Der Wochenspruch mahnt dabei zur Bescheidenheit. Der steht beim 1. Petrusbrief in Kapitel 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So wird es in diesem Gottesdienst um diesen Vers und die Lust, auf der richtigen Seite zu stehen gehen. Wir werden gleich sammeln im Klingelbeutel für die Tafel Oberberg Süd und am Ausgang für das Weltweitprogramm des ÖRK, also des Ökumenischen Rats der Kirchen. Da geht es vor allen Dingen um Antirassismusprojekte, um Inklusion, um alles, was Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer vermeintlichen Rasse oder Kaste herabsetzt. Und als ÖRK, eine Gemeinschaft ja aller Kirchen, da wird die Glaubensüberzeugung vertreten, dass alle Menschen mit der gleichen Würde ausgestattet sind. Und da ist kein Raum für Rassismus, für Kastendenken, für jede Form von Diskriminierung. Und da werden ganz viele Projekte in den jeweiligen Mitgliedskirchen unterstützt, die sich gerade auch in die Gesellschaft wenden, um da solche Tendenzen ja aufzubrechen oder denen entgegenzuwirken. Wir sammeln weiterhin auch für die Ukraine, das ist immer der Klingelbeutel mit dem blau-gelben Schild. Gott segne Gabe und Gebende. Und wir singen Dich rühmt der Morgen, was ja auch ein wirklich schöner Morgen ist. Da hören wir den Ruhm, wenn wir rausgucken, bin ich Ihnen gegenüber im Vorteil. Noch ein bisschen dran. Ist so ein schönes Lied, das kommt. Den Eingangspsalm möchte ich mit Ihnen gemeinsam beten. Sie finden den unter der Nummer 761, 1 und 2. Sie werden merken, da bin ich einmal, zweimal hintereinander dran, wenn wir es wieder so machen, dass Sie die eingerückten Zeilen lesen. Das kriegen wir aber hin. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Kinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen.
Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken.
Der Herr hält alle wieder fallen und richtet alle auf.
Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.
Der Herr ist nah allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen.
Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen.
Amen. Heute sind, mit unseren Überzeugungen und mit unseren Zweifeln, mit dem, worauf wir stolz sind und mit dem, was wir vielleicht lieber niemandem zeigen. Vor dir müssen wir nichts darstellen, nichts beweisen. Wir dürfen einfach da sein. Du nimmst uns an, wie wir sind. Schenke uns die Gelassenheit, auch andere nicht erst anders machen zu müssen, bevor wir ihnen begegnen können. Sei du mitten unter uns. Amen. Wir hören die Lesung für den heutigen Sonntag.
Die Lesung steht in Epheser 2, die Verse 4 bis 10, und ich lese die Verse aus der Neuen Genfer Übersetzung. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Halleluja!
Halleluja, 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 Halleluja.
jeweils als Antwort auf das Gehörte unseren Glauben bekennen. Ich bitte Sie, soweit es gut geht, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Kaffee oder Tee? Sie müssen jetzt nicht laut antworten. Ich nehme an, innerlich haben Sie sofort Ihre Entscheidung getroffen. Kaffee oder Tee? Eine harmlose Frage. Etwas schwieriger wird es schon bei TuS Elsenroth oder SSV Nümbrecht. Auch hier lieber nicht laut antworten oder Amazon oder Forum Gummersbach? Da ahnt man jetzt schon, manche Entscheidungen sind gar nicht so ganz privat, wie sie aussehen. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden oder liebe Konfirmanden, Wärmepumpe oder Gasheizung, da geht es schnell nicht bloß um Geschmack, da geht es ja um Vorstellung davon, wie man denn so leben soll, was verantwortlich ist, was zeitgemäß wäre, vielleicht was moralisch richtig ist. Hier wie dort stehe wahrscheinlich ja nicht nur ich gerne auf der richtigen Seite. Beim Torjubel ja sowieso, oder ich weiß nicht, ob Sie Leichtathletik-Fans sind, ich verfolge gerade mit Spannung die Leichtathletik-EM in Birmingham Und da ist es schon auch schön, stellvertretend, wenn die Deutschen gut sind, mitzujubeln. Aber es ist ja auch sonst ein angenehmes Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen. Es ist aber immer auch eins, das schnell eine Eigendynamik bekommt. Aus meinem, ja, das halte ich für richtig, wird ja ganz schnell so dieses, ah, und deshalb bin ich eine von den Richtigen. Und dann ist plötzlich meine Wärmepumpe im neuen Haus oder vielleicht auch sogar unsere Wärmepumpe hier mehr als einfach eine Heizung für ein Haus. Sie ist dann gleich so ein kleines, ja, Charakterzeugnis. Und die soll auch erzählen, was ich denn so für eine bin oder was wir für eine Gemeinde sind. Mache ich manchmal auch. Dass man dann gleich sagt, ja, Marienberghausen, wir haben eine Wärmepumpe, wir sind eine grüne Hahngemeinde. So. Also, wie wir uns entscheiden, was wir kaufen, wie wir reden oder welche Themen wir haben, wohin wir reisen, wie wir reisen, das sind alles kleine Bausteine unserer Identität auch. Entscheidungen zeigen, wer bin ich? Oder vielleicht auch, wer wäre ich denn gerne? Und dann kommt schnell, wer das anders sieht, der gehört dann auch wohl zu den anderen. Da hinten ist schon für Kirchenkaffee gedeckt. Stellen Sie sich vor, beim Kirchenkaffee sitzt jetzt jemand dabei und sagt, ach, schöne Sommerzeit, ich fliege ja auch so gerne dreimal im Jahr in den Urlaub. Und ach, ich habe mir dafür bei Temu auch schöne Badeschuhe bestellt, die sind super günstig, waren schnell da. Und ich möchte eigentlich auch so gar nicht, dass jemand mir aus meiner Sprache erklärt, wer ich denn bin. Das ganze Gendern ist doch Quatsch. Was passiert? Vielleicht denken wir dann so, ja, kann man halt auch so sehen. Vielleicht denken wir aber auch, das kann man doch nicht ernsthaft so sehen. Und innerlich passiert, das war jetzt ein krasses Beispiel, aber das geht manchmal leichter, wenn man übertreibt. Das passiert ganz schnell, dass in einem drin so ein Sortiervorgang passiert. Die Richtigen, die Falschen, die Vernünftigen, die Unvernünftigen und so weiter. Und aus diesem Ich bin anders wird dann ganz schön schnell Ich bin besser. Und genau diese Bewegung nimmt Jesus in den Blick in der Geschichte, in dem Gleichnis, das heute Predigttext ist. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 9 bis 14 in der Übersetzung der Basisbibel. Einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie gerecht vor Gott lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gehen zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. An zwei Tagen in der Woche faste ich und ich gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sagte: Gott, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Das sage ich euch. Der Zolleinnehmer ging nach Hause und war nun vor Gott gerecht. Im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott niedrig und klein gemacht. Aber wer sich selbst niedrig und klein macht, wird von Gott groß gemacht werden. Das ist eine klare Ansage. Was steckt dahinter? Pharisäer und Zöllner waren im damaligen Alltag keine neutralen Figuren. Zöllner hatten, das kennt man ja auch aus anderen Geschichten, ein sehr negatives Image. Sie waren lokale Steuerpächter, die für die römische Besatzungsmacht Abgaben eintrieben und sie durften behalten, was sie auf Wegezoll, auf Marktgebühren oder Gewerbesteuern aufschlugen. Sie galten, als würden wir heute wahrscheinlich sagen, Profiteure eines ungerechten Systems. Und dass diese Leute reichlich unbeliebt waren, ist sofort einsichtig. Im Gegenteil dazu waren Frauen und Männer aus der pharisäischen Bewegung hoch angesehen. Sie nahmen ihren Glauben ernst und sie bemühten sich, ihn im Alltag auch umzusetzen, Gottes Weisungen im Alltagsleben auch zu leben. Und sie standen für Bildung, für Verantwortungsbewusstsein und für ein engagiertes religiöses Leben. Die Zuhörer, die hatten also total klare Erwartungen. Der Pharisäer, einer von den Guten, der Zöllner, einer von den Schlechten. Aber dann verhalten sich die beiden im Gleichnis genau andersrum, genau so, wie man es eben nicht erwartet. Der Zöllner kommt in den Tempel, das erwartet man von so einem erst gar nicht, auch wenn er nur einen Platz am Rand einnimmt und er bittet Gott um Erbarmen. Und der Pharisäer, diese angesehene und der Nächstenliebe verpflichtete Person, betet so, dass seine Frömmigkeit den anderen herabsetzt. Jesus erzählt hier keine Geschichte darüber, dass alle Pharisäer schlecht oder alle Zöllner gut wären. Er durchbricht eher die Schubladen, in die seine Zuhörer die Männer einsortiert haben und wahrscheinlich längst, so ähnlich wie bei der Kaffee- oder Tee- oder so-Frage. Und was er macht, ist, er irritiert. Und wenn man irritiert ist, bewirkt es oft, dass man nochmal genauer hinhört oder hinguckt. Dann denkt man sich, was redet dieser Pharisäer denn da in seinem Gebet? Ich bin nicht wie die anderen, ich bin nicht wie der Zöllner, das ist doch kein Gespräch mit Gott. Das handelt ja noch nicht mal von ihm selber, das geht wohl bloß um einen Vergleich. Und ehrlich, da nutzt er doch den Zöllner nur als Gegenbild, damit er selber besser dasteht. Gut, dass ich nicht so bin wie die Klimaleugner, diese Vielflieger. Gut, dass ich nicht so bin wie die E-Autofahrerin. Gut, dass ich nicht so bin wie die anderen. Durch die Jahrhunderte hat sich, würde ich vermuten, an dieser Grundeinstellung gar nicht so viel verändert. Das schleicht sich so schnell ein. Und der Zöllner? Der Zöllner ahnt offenbar, dass er auf der Seite des Lebens, auf der er nun mal ist, immer etwas schuldig bleibt. Da verzichtet er gleich auf Bilanz und auf Vergleich und sagt gar nicht, ach schau mal Gott, ich habe ja auch dies und das richtig gemacht. Und der sagt auch nicht, ach, ich bin der schlechteste Mensch überhaupt. Der legt Gott einfach sein Leben hin. Mit allem, was da drin ist, wahrscheinlich einiges auch Gutes und mit dem, was schiefläuft und sagt einfach nur, ich brauche Gnade, hab Erbarmen mit mir. Ganz schön schlicht. Und Jesus sagt hinterher, dieser geht gerechtfertigt nach Hause. Und zwar nicht, weil er besser wäre als der Pharisäer, sondern weil er eben aufhört, sich zu rechtfertigen. Und was muss das für eine Entlastung sein? Wenn man einfach aufhören kann, ständig darauf zu achten, dass die eigene Lebensbilanz auch jederzeit gut aussieht. Dass man niemanden auch gar nicht mal einem selber beweisen muss, dass ich irgendwie doch auch zu den Guten gehöre. Und das passiert ganz einfach so aus Gnade. Einfach so, weil für den Platz auf der richtigen Seite hat Gott ja schon gesorgt. Was für ein erleichterter Zöllner muss das gewesen sein. Gott hat diesen Zöllner, und wir wissen ja, an wen die Geschichte auch geht, also mit dem Zöllner eigentlich allen, die wie er ahnen, ich bin doch nicht immer auf der Seite der Guten, mit denen hat er längst gesagt, ich habe dich doch schon auf meine Seite gezogen. Du bist schon auf der richtigen Seite, du gehörst ins Team Reich Gottes. Und das eben nicht, weil alle Zöllner oder alle Pfarrerinnen oder alle Elsenroth-Fans und alle Wärmepumpenfreundinnen immer alles richtig machen. Das gelingt ja noch nicht mal den angesehensten Mitgliedern der pharisäischen Bewegung. Das geschieht einfach aus Gnade. Und deshalb kann nicht nur der Zöllner, sondern eben auch wir sich die Wahrheit über unser eigenes Leben leisten. Weil wir ja die Sicherheit haben, dass auch wenn wir scheitern oder uns irren oder auch einen falschen Weg schon ein bisschen gegangen sind, dass wir dann immer noch einen Ort haben und unser Wert daran nicht hängt. Theologisch gesprochen ist es der Kern der Rechtfertigungslehre, das, was Christian in der Lesung gerade vorgelesen hat, nur in so viel komplizierter. Und ich finde, das gibt so viel Freiheit. Und dann auch mit sehr praktischen Folgen, gerade auch fürs Vergleichen. Wenn ja mein Wert gar nicht daran hängt, dass ich irgendetwas besser oder richtiger mache als die anderen, wenn mein Platz sicher ist, dann braucht mich das andere ja auch nicht bedrohen. Das kann mich dann eigentlich auch gar nicht bedrohen. Es bleibt klar, wir müssen weiter Entscheidungen treffen. Leichte wie Kaffee oder Tee, aber auch Flugzeug oder Bahn, Amazon oder Buchhandlung, Wärmepumpe oder Gasheizung. Und die Entscheidungen bleiben wichtig. Sie sind ethisch bedeutsam und sie haben Folgen. Und wir müssen darüber nachdenken und uns vielleicht auch darüber streiten. Aber Wir müssen nicht entscheiden, wer am Ende auf der richtigen und wer auf der falschen Seite steht. Das bleibt Gottes Angelegenheit. Und wie das bei Gott aussieht, das deutet das Gleichnis ja an. Keiner der beiden in diesem Gleichnis ist ja für Jesus bloß das Etikett, das er von der Gesellschaft abgekriegt hat. Der Zöllner ist nicht festgelegt auf seine Vergangenheit, der ist aber auch nicht durch diesen einen Tempelbesuch ein anderer. Und der Pharisäer ist durch seine vielen guten Taten auch nicht davor geschützt, dass er selbstgerecht und überheblich wird. Umkehr ist möglich bei beiden. Und dieses allen Veränderungen zutrauen, es macht etwas mit dem Blick auf andere Menschen. Ich kann mich abgrenzen, aber ich muss nicht abwerten. Ich kann eine andere Position vertreten, ohne dass ich deshalb den anderen für dumm oder grundsätzlich schlecht halte. Ich kann in der Sache sehr klar sein, und das ist, ich weiß es aus Erfahrung, manchmal sehr wichtig und sehr schwierig. Ich kann das aber ohne verletzend, respektlos oder geringschätzig zu werden, weil eben das letzte Urteil über einen Menschen nicht meine Aufgabe ist. Diese letzte Bewegung, die nimmt Jesus uns aus der Hand und auch ab. Und ich finde, das setzt Energie frei für das, was eigentlich ja dran ist. Nämlich jetzt und heute damit anfangen, dass es gerechter zugeht, dass Menschen Erbarmen und Güte erfahren und dass mehr Frieden, mehr Barmherzigkeit mit mir, mit uns in die Welt kommt. Und was haben wir dann für einen Jubel, wenn auf dieser Seite Tore fallen, wenn mehr Klimaschutz gelingt, wenn Menschen zueinander finden und wenn in einer Sache gerechter entschieden werden kann. Und wir feiern gleich miteinander Abendmahl. Was haben wir für einen heilsamen und stärkenden Ort dafür? An diesem Tisch muss sich niemand einen Platz erst verdienen. Bei Jesus ist Raum für alle. Die eine wie die anderen sind so willkommen, wie sie halt gerade sind. Und jede und jeder kommt hier zusammen mit anderen Menschen, die genauso wenig alles richtig und genauso wenig alles falsch machen wie man selber. Und wir empfangen Brot und Kelch in einer Runde aus sehr verschiedenen Menschen. Und in dieser Verschiedenheit spüren wir Gnade und erleben Gemeinschaft und gehen dann wieder in unseren Alltag zurück. Und dann sind ja nicht alle Unterschiede weg. Und wir sind nicht plötzlich in allen Fragen einer Meinung. Aber wir gehen alle gestärkt und unsere Blickrichtung ändert sich. Wir gucken auf das Reich Gottes und nicht auf wer steht wo. Mir geht es manchmal so, dass es tatsächlich Menschen gibt, die Positionen vertreten, mit denen ich mich unfassbar schwer tue. Und das Abendmahl ist der einzige Ort, wo es gut zusammengeht. Und wo man nochmal, ich würde fast sagen demütig, wenn das nicht so ein altmodisches Wort wäre, aber bescheidener rausgeht und denkt, naja, der andere hat ja vielleicht auch recht. Und das hilft einem sehr und trotzdem kann man in der Sache klar bleiben hinterher. Und vielleicht wird auch das Vergleichen dann zu was, was auch einen guten Sinn haben kann, auch wenn ich es an vielen Stellen schwer finde, wenn man, das mache ich jetzt nicht noch auf, aber überlegt, wie die Kinder und Jugendlichen leiden unter den permanent Vergleichen, die Social Media machen, auch die jungen Erwachsenen, die immer sehen, so kann das sein, dies Tolle noch und die sich eher freiwillig unterordnen, weil sie dieses Level, was gezeigt wird, gar nicht erreichen. Das Thema Vergleichen hat ganz viele Seiten, das gebe ich nur mal so zum mit Nachdenken. Ich glaube, das kann aus diesem Hintergrund, dass wir diesen Vergleich gar nicht brauchen, eine gute Bedeutung kriegen. Denn Vergleichen muss ja nicht immer heißen, einer ist höher und einer ist niedriger. Das kann ja auch heißen, einander nochmal ehrlich wahrzunehmen und einander was zuzutrauen und dann auch bereit sein, voneinander was zu lernen. Eure Spielvorbereitung ist tatsächlich inspirierend. Vielleicht kann der eine oder der andere Verein vom gegnerischen Training ja profitieren. Deine Idee kann mich auch weiterbringen und von deiner Erfahrung kann ich lernen und vielleicht mal anhören, was deine Argumente sind. Das kann weiterbringen und einfach inspirieren. Und da gibt es in diesem Gleichnis noch ganz wunderbar einen Gedanken, wie man das gut durchhalten kann. Zöllner wie Pharisäer waren ja in den Tempel gekommen, um zu beten. Und ich finde, es lohnt sich sehr, diese Möglichkeit bewusst zu nutzen, die das Gebet einem auch eröffnet, dass man einen Moment aus dem eigenen Urteil und aus den eigenen Projekten aussteigt und dann Raum lässt dafür, dass das, was Gott von uns und anderen denkt, sich in einem ausbreitet. Und dann gibt es ja so diesen Augenblick, wo ich manchmal glaube, ja, hin und wieder schenkt uns Gott das, dass wir uns selber einander auch mit Gottes Augen sehen. Und ich finde, das lässt uns dann sein und werden, wer wir sind und gleichzeitig über uns selber hinauswachsen. Das finde ich ganz wunderbar und gebe ich gerne heute mit in diesen Sonntag. Gott lässt uns selber und die anderen und die Welt durch seine Augen sehen. Gott sei Dank und Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich habe noch Folgendes bekannt zu geben. Am kommenden Dienstag trifft sich um 19 Uhr die Trauergruppe Raum geben, wie immer hier im Gemeindehaus, meistens in meinem Büro. Und dann laden wir herzlich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, am 23. August. Den wird Superintendent Michael Braun halten. Im Vertrauen auf den barmherzigen Gott feiern wir jetzt miteinander Abendmahl. Wir feiern, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Und wir sind Gäste an Jesu Tisch. Hier werden wir angenommen, so wie wir sind. Hier ist Raum für alle. Falls jemand nicht lange stehen kann und mag, kann man sich einfach vorne auf die Stühle setzen. Wir feiern das Abendmahl mit Brot, das glutenfrei ist. Also wir sind wirklich alle herzlich eingeladen, teilzunehmen. Und wenn irgendwas ist, einfach sich melden, dass Raum ist für alle. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Ja, es ist würdig und recht und gut, dir zu danken, Gott. Du hast alles geschaffen, was ist. Erde, Sterne, Korn und Trauben, in allem lebst du und sprichst zu uns. Am menschlichsten in Jesus Christus. Als die Zeit erfüllt war, bist du aus Maria geboren. Als die Zeit erfüllt war, hast du mit den Deinen das Mahl der Hingabe gefeiert. Als die Zeit erfüllt war, bist du in unser Leben getreten. Nun sind wir hier, du mitten unter uns. Wenn du uns ansiehst, werden wir heil und schön. Wir danken dir dafür und singen mit den Worten aller im Glauben.
Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr zählt.
der Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihn denen und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Und wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zur Fürbitte bitte ich Sie nochmal aufzustehen, soweit es gut geht. Gnädiger Gott, wir haben Brot und Saft geschmeckt. Wir danken dir, dass du uns stärkst und dass unser Platz bei dir sicher ist. Wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass sie ein Ort sein, an dem alle Menschen willkommen sind, auch wenn sie unterschiedlich denken, leben und glauben. Schenk uns einen weiten Blick, gegenseitigen Respekt und die Bereitschaft, voneinander zu lernen. Wir bitten dich, hilf uns klar für das einzutreten, was wir für richtig halten, ohne andere abzuwerten. Wo Menschen einander nur in Schubladen sehen, schenke Verständnis und neue Begegnung. Wir bitten dich, mach unser Herz weit für die Nöte der Menschen dieser Welt. Wir fühlen mit den Menschen im Erdbebengebiet in Kolumbien. Wir leiden mit denen in der Waldbrandgegend so nah bei uns. Stehen bei, tröste sie und mach sie stark dafür, einander beizustehen. Gib uns deinen Geist der Barmherzigkeit und die Gewissheit, dass Mitgefühl und Unterstützung niemals umsonst sind. Das bitten wir dich durch Jesus Christus. Amen. Und wir singen 4 Strophen darum, besser hinsetzen.
Thank you.
Zum Segen bitte ich noch einmal aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Ich habe das bei den Abkündigungen gerade vergessen, aber ja schon erwähnt, es ist Kirchencafé im Anschluss. Also gerne noch da bleiben, Kaffee oder Tee, je nachdem auch Wasser.